Hallo, ich bin Gabriel Clemens. Ihr hört den Checkout Darts Podcast.
And there it is, another TV major for Rob Cross. Let the celebrations begin. World champion, world match play champion, and now European champion. A new name on the trophy, and a thoroughly, thoroughly deserved success for Rob Cross.
Checkout der Darts Podcast. Das ist Kevin Schulte.
Folge 37 von Checkout, der Darts-Podcast mit allen aktuellen Entwicklungen von der PDC, der Professional Darts Corporation. Wie immer frisch aufbereitet, so auch heute, diesmal nach Ende der Darts-Europameisterschaft, der European Darts Championship, in der Lokhalle in Göttingen stattgefunden vom vergangenen Donnerstag, dem 24. Oktober, bis Sonntag, dem 27. Oktober. Ihr hört Checkout entweder über Apple Podcasts, über meinsportpodcast.de oder über Spotify. Gerne schreibt auch eine Bewertung, würde mich extrem freuen. Genauso folgt gerne in den sozialen Netzwerken. Brandaktuelle Informationen gibt es zurzeit vor allem auf Twitter @checkoutpodcast. Ja, und wir haben gerade den Championship Dart gehört, im Intro eingebunden bei den Kollegen von ITV. Vor Rob Cross hat das Finale der European Darts Championship gegen Gervin Price gewonnen mit 11-6 und damit hat sich Rob Cross den dritten Major-Titel seiner Karriere gesichert, nach der WM 2018 und dem World Matchplay in diesem Jahr. Noch dazu gab es 120.000 Pfund Preisgeld. Im Finale reichte dann durchschnittlicher bis guter Auftritt, um Price locker zu bezwingen. Der Iceman war nämlich im Finale gar nicht mehr gut drauf, hat nur ein Mitte-80er-Average gespielt und Rob Cross hat im PDC-Interview nach dem Turnier auch gesagt, dass Price sein Spiel einfach nicht mehr auf die Bühne bekommen hat.
I guess he didn't really play a natural game and sometimes I know what it feels like to sort of come off that semi-final and sometimes you ain't got enough time to sort of calm down, but at the same time, it was my year this year and I knew as long as I produced, I'd win.
Ja, was für ein Jahr für Rob Cross, der neben dem Matchplay-Triumph jetzt eben auch die EM gewinnt. Noch dazu war er im Finale der UK Open, im Finale der Premier League, zementiert da aktuell seinen Status als Nummer 2 der Welt nach Michael van Gerven. Cross sagte, dass er das Finale so souverän über die Bühne hat bringen können. Mit verhältnismäßig wenig Gegenwehr lag auch daran, dass Price nach einem ohnehin langen Turnier Sonntag auch nur wenig Zeit hatte zwischen seinem Halbfinale gegen Michael Smith und dem Endspiel gegen Cross. Sicherlich kein Vorteil für den Waliser, der wiederum war mächtig sauer und zwar auf die Zuschauer. Die hatten ihn im Turnierverlauf teils wirklich unfair ausgebuht, immer wieder im Finale dann. Das gehört zu weit aber dazu. Gab es kein Ausbuhen mehr, trotzdem ließ sich Price zu folgendem Kommentar hinreißen, bedankte sich auf ironische Art für das, in Anführungsstrichen, Fairplay der Zuschauer. Wir hören Gervin Price direkt nach dem verlorenen Finale auf ITV vor.
Ja, well done, Fairplay, well done.
Ja, well done, fair played. Neben Price und den Zuschauern gab es aber auch ein sportliches Donnerwetter. Wir besprechen das alles gleich ausführlich hier im Podcast, hören uns aber direkt mal den Matchstart an von Ross Smith am Donnerstag, dem ersten Turniertag. Ross the Smudger Smith gewinnt 6-5 gegen Michael van Gerven und schickt den Grünen, die Nummer 1 der Welt, damit völlig überraschend nach Hause.
Triple 20 is looking at. Oh, he's gone the 18 route. Triple 20 for double 18. Now can he do it? He can! McGovern is out! Ross Smith produces the performance of his life.
Ross Smith also mit der Sensation des Wochenendes, mit der Leistung seines Lebens. Das und noch vieles mehr bespreche ich. Mein Name ist Kevin Schulte, jetzt mit Patrick Reichert. Patrick beschäftigt sich für die Deutsche Presseagentur mit dem Dartsgeschehen. Grüß dich, Patrick. Hi.
Hallo Kevin, freue mich wieder dabei zu sein.
Genau, du bist ja zum zweiten Mal insgesamt am Start, warst jetzt auch in Göttingen vor Ort, bist also ganz frisch zurückgekommen quasi aus Niedersachsen. Erstmal vorab die Frage, wie hast du das Turnier von der Organisation, von der Stimmung vor Ort wahrgenommen? Die Lokhalle wird ja immer doch von den Zuschauern, was man so hört, immer als sehr stimmungsvoll gepriesen.
Ja, die Organisation und die Stimmung habe ich als sehr gut empfunden. Vor allem am Samstag und Sonntagabend war dann, also Samstagabend war ausverkauft, Sonntag waren es nochmal 3.000. klar, am Wochenende ist da die Stimmung immer ein bisschen besser. Am Donnerstag und Freitag ist das Ganze ein bisschen langsam gestartet mit nur jeweils 300 Zuschauern. Aber man hat dann schon gespürt, dass wenn die Halle sich füllt, dass da eine gute Stimmung aufkommt und das Finale hatte auf jeden Fall seinen würdigen Rahmen am Sonntagabend.
Ja, absolut. Wir können auch direkt mal über den Sonntagabend sprechen, also über die Entscheidung des Turniers mit den Halbfinals und Finalpartien. Rob Cross gewinnt am Ende das Turnier, nachdem er sich im Halbfinale mit 11-9 gegen Daryl Gurney in einem sehr ausgeglichenen Match durchsetzt und das Finale dann gegen Gervin Price mit 11-6 sehr souverän gewinnt. Am Ende gab es noch ein bisschen Stress, beziehungsweise Price war einfach mega enttäuscht und auch sauer, weil er ja das ganze Turnier über immer mal wieder ausgepfiffen worden ist, ausgerechnet im Finale dann allerdings nicht. Dementsprechend war dann ja sein ironisches Fairplay in Richtung des Publikums dann sicherlich nicht so angebracht vom Zeitpunkt her nach dem Finale, weil da war es, so habe ich es von außen, also an den TV-Geräten habe ich es so wahrgenommen. Wie war so dein Eindruck in der Halle vom Finale Cross gegen Price, was ja auf der sportlichen Ebene dann doch recht einseitig war?
Ja, man hatte bei dem Finale nicht das Gefühl, dass es sich nochmal drehen könnte. Also es war mit Abstand das schwächste Spiel von Price, der davor ein starkes Turnier gespielt hatte, weil im Finale kaum mehr über ein Average von 82 hinauskam. Und es war so, wie du gesagt hast, also Price hatte das ganze Turnier mit dem Publikum zu kämpfen und im Finale plötzlich nicht mehr. Da hat er dann schlechter gespielt und die Zuschauer waren dann eh mehr in dem Feiermodus und waren zwar auf Cross-Seite, aber haben Price nicht mehr auf die Doppel ausgebuht. War für ihn ein bisschen ungewohnt und ich glaube, sein Gruß ans Publikum war dann auch eher für die Spiele davor, gerade gegen Vincent van der vor dem Viertelfinale, da hatte er doch sehr zu kämpfen mit Pfiffen und Buhrufen, auch auf die Doppel am Ende. Und ich glaube, der Spruch am Ende galt eher den Spielen davor, wo er mit dem Publikum richtig zu kämpfen hatte.
Was denkst du denn, wenn du das vor Ort auch so wahrnimmst und ja die Eindrücke ungefiltert von den Zuschauern quasi bekommst? Liegt das immer noch darin begründet, dass er sich mit Gary Anderson vor knapp einem Jahr angelegt hat beim Grand Slam-Finale? Oder warum ist diese Anti-Price-Stimmung in Deutschland immer noch ein bisschen ausgeprägter als anderswo? Also er hat ja immer so seine Buchrufe, gerade beim Walk-On, die er entgegennimmt, mit denen aber auch ja er dann ganz gut klarkommt, mit denen er spielt. Aber in Deutschland ist es ja doch dann teilweise recht krass.
Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass das schon nachgelassen hat in letzter Zeit, weil es jetzt doch schon länger her, sein Twist mit Gary Anderson. Aber jetzt bei der EM war es dann doch wieder extrem und es scheint ihm schon zu schaffen zu machen. Also er steckt das nicht so locker weg, wie er das auf der Bühne immer vorgibt. Ich hatte oft die Gelegenheit, mit ihm zu sprechen und er sagt, klar, er macht das Beste draus und er macht seinen Job auf der Bühne, aber das beeinflusst ihn schon stärker, als er das zugibt, glaube ich. Und die deutschen Fans werden zwar immer wieder gelobt für ihre tolle Stimmung, aber es gibt ja doch immer wieder Profis, auch gerade Top-Profis wie Rob Cross, die das deutsche Publikum dann doch kritisieren, recht unfair zu sein, gerade in Matches gegen Deutsche, was diesmal ja nicht der Fall war, weil die Deutschen nicht qualifiziert waren.
Würdest du, mal abgesehen von Gervin Price, von dieser Anti-Price-Stimmung, die sich da in Göttingen hat breit gemacht, würdest du denn grundsätzlich sagen, die Stimmung war schon alles in allem, ja, Darts-typisch oder gab es da noch weitere Ausfälle seitens des Publikums?
Nee, die Ausfälle hatten sich dann schon hauptsächlich auf Price bezogen. Konzentriert sich sonst eben oft stark auf die Spiele der Deutschen. Also Cross hatte ja die Probleme bei dem Turnier in Köln, wo 8 Deutsche gegen 8 Weltklasse-Spieler spielen. Und diesmal gab es ja eben keine deutschen Vertreter, sodass das Publikum dann eigentlich auch so gut wie alle Profis gefeiert hat, mit Ausnahme von Price, den sie doch relativ konsequent beim Einlauf und auch bei den Doppels dann ausgebuht oder auch ausgepfiffen haben, was dem eben nicht geschmeckt hat. Aber ansonsten war das eine feine Stimmung. Und natürlich nicht so ausgelassen wie im Vorjahr, als Max Hopp im Halbfinale war, aber dementsprechend auch weniger einseitig. Da gab es ja letztes Jahr bei Max Hopp auch Spiele bei der EM, wo dann die Gegner richtig zu kämpfen hatten, wie Willie O'Connor, der sich dann offen mit dem Publikum angelegt hat. Das ist diesmal dann ausgeblieben, eben weil die Deutschen nicht dabei waren.
Ja, in der Tat, das hatte ich ja auch letzte Woche schon hier im Podcast besprochen, beziehungsweise in den letzten Wochen, seitdem ja auch feststand, dass kein Deutscher sich eben hat qualifizieren können. Gehen wir auch jetzt mal konkret zum Sportlichen. Rob Cross gewinnt das Turnier nach Siegen über Darren Webster, wo er erstmal, ich glaube, 0-2 hinten lag, das Match dann aber souverän, dann 6-3 gewinnt gegen Joe Cullen, spielt er 96er Average, 99 gegen Ricky Evans und dann gegen Daryl Gurney eben das ganz knappe Ding im Finale, der klar bessere Spieler. Würdest du schon sagen, dass Rob Cross in diesem Jahr nochmal so den zweiten Schritt gegangen ist und endgültig natürlich jetzt bewiesen hat, dass er eben kein One-Hit-Wonder ist, wie es ja einige vermutet hatten, nachdem er da Weltmeister wurde vor jetzt fast 2 Jahren?
Absolut, also er hat sich jetzt in diesem Jahr so deutlich gesteigert. Er hatte nach dem WM-Titel wirklich ein schwieriges Jahr, ist auch früh ausgeschieden und hatte da mit diesem schnellen Erfolg, mit diesem Aufstieg von 0 auf 100 sehr zu kämpfen. Aber er hat sich deutlich weiterentwickelt jetzt und sagt das auch selber. Da geht es auch um Organisation der Turniere und Erfahrung, wie regel ich etwas. Und er hat sich sportlich deutlich verbessert. Also seine Erfolge in diesem Jahr geben ihm recht. Er hat das World Matchplay gewonnen, jetzt die EM gewonnen, war im Premier League Finale. Also er ist in diesem Jahr, er war ja letztes Jahr schon die Nummer 2 der Welt, aber jetzt ist er auch wirklich eine klare und verdiente Nummer 2 der Welt und für mich auch ganz klar der erste Herausforderer von Michael van Gerwen, auch bei der WM dann im Dezember.
Jetzt zu Gervin Price, sportlich betrachtet, er hat sicherlich sein größtes Match des Wochenendes und generell mit das Highlight des Wochenendes geliefert gegen Nathan Aspinall im Achtelfinale, als er da von 0-5 auf 5-5 erstmal rankommt, dann aber auch nur noch ein weiteres Leck abgibt und 10-6 gewinnt, also quasi von den letzten 11 10 gewinnt. War das auch so, neben vielleicht dem Van Gerwen aus, worüber ich gleich noch sprechen will, auch noch so ein sportliches Highlight, was da eben hat von Gervin Price setzen können?
Auf jeden Fall, ja. Es sah für ihn schon sehr schlecht aus, als er 0-5 hinten lag. Aber er hat auf dieser Bühne schon die Präsenz, die die anderen Spieler eben nicht haben. Und da hat er einen deutlichen Vorteil, auch in Duellen mit den Jüngeren, habe ich immer wieder das Gefühl. Er spielt dann vielleicht nicht so herausragend, aber er schüchtert mit seinem Jubel, mit seiner ganzen Art, mit diesem provokativen Auftreten, schüchtert er gerade auch die jüngere Generation gerne mal ein und die reagiert darauf natürlich massiv und sowas dann auch zu beobachten. Also Spieler wie Rob Cross oder Van Gerwen, die ihn kennen, die ihm vielleicht auch spielerisch überlegen sind, die lachen da mal eher drüber hinweg oder können darüber hinwegsehen. Aber die jüngere Generation hat mit diesem Typ, Gervin Price, glaube ich, mehr ein Problem, also ihn sportlich zu schlagen.
Ja, knapp wurde es für ihn dann ja gegen einen der alten Hasen, gegen Vincent van der Voort am Sonntagnachmittag. 10-8 im Viertelfinale. Van der Voort hatte sogar ein Dart zum 9-9, dann hätte es da den Decider gegeben. Halbfinale dann 11-7 gegen Michael Smith und dann eben ja, nach dem zweiten Halbfinale, was ja Gervin Price als Spieler aus der unteren Turnierhälfte hat spielen müssen, ging es dann knapp 15, 20 Minuten später schon weiter gegen Cross. Viele sagen auch, ja, das ist irgendwie immer ein bisschen unfair für denjenigen, der da aus dem zweiten Halbfinale kommt, weil er eben so wenig Regenerationszeit hat, um auch vielleicht ja den Kopf mal wieder so ein bisschen runterzufahren zwischen den Partien. Das hat man ja dann auch am Average von Price gemerkt. 84,5 ist ja gar nichts für seine Verhältnisse und deutlich der schlechteste Average von ihm über das gesamte Wochenende gesehen. Siehst du auch darin grundsätzlich so ein Problem für denjenigen, der da aus dem zweiten Halbfinale kommt, nach einem ohnehin schon langen Turniersonntag?
Das ist auf jeden Fall ein Nachteil. Das haben auch beide Spieler betont. Also auch Rob Cross hat nochmal gesagt, er war froh, das erste Halbfinale zu spielen und ein bisschen Pause zu haben. Das ist so ein bisschen das Problem bei der European Tour, dass das ja eigentlich immer so abläuft, dass das zweite Halbfinale vorbei ist und dann gleich das Finale gespielt wird. Ja, also da hat der zweite Spieler für mich die schlechteren Chancen, der gewinnt das Spiel, muss kurz abschalten und sofort wieder hoch auf die Bühne, hat kaum Zeit zu verschnaufen. Also da müsste man sich vielleicht was anderes einfallen lassen oder die Pause etwas verlängern, sodass da mehr Chancen gleich im Finale herrscht. Bei Price hat man es deutlich gesehen. Er hat im Finale völlig den Fokus verloren, hat dann mit Abstand sein schlechtestes Turnierspiel im Endspiel gegen Cross gemacht.
Wie nimmst du ihn wahr, was seine Emotionen betrifft? Er hat sie ja dann quasi, er hat ja alles versucht. Er hat die Emotionen dann mal groß rausgelassen, auch schon nach einer 134, was auch immer. Dann wiederum spielt er eine 180 und macht gar nichts. Also das war für mich ganz schön zu beobachten in dem Finale, so ja, bis zu dem Zeitpunkt, wo er dann wirklich sich aufgegeben hat. Hat man daran auch so ein bisschen gemerkt, dass Price irgendwie ab einem gewissen Punkt ratlos war?
Hat man daran gemerkt, aber er funktioniert natürlich immer über diese Emotionen. Also er definiert sich sehr stark dadurch, auch das Publikum anzuheizen und mit seinem extrem provozierenden Verhalten da auch das Publikum ein bisschen aufzubringen. Das macht ihn auch ein bisschen aus, aber man hat auch gemerkt, dass es Rob Cross einfach nicht anhat, weil er in meinen Augen sowieso der bessere Spieler ist und dann eben die längere Pause hat, das bessere Turnier gespielt hat. Also Rob Cross stand da einfach über den Dingen und sah für mich relativ schnell im Finale schon wieder sichere Sieger aus.
Für dich neben einem Ross Smith, der Michael van Gerven schlägt, dann aber natürlich gegen Ricky Evans ausscheidet, ja, die beiden Holländer, Jeffrey de Zwaan und Vincent van der Voort, auch die Überraschungen des Turniers, oder hättest du dann noch einen, den du mit reinwerfen wollen würdest?
Die beiden auf jeden Fall, also de Zwaan habe ich gegen Wright gesehen, das war ein sehr überzeugender Auftritt, der macht auch den Eindruck, als ob er ähnlich wie Espinel jetzt langsam den Schritt nach vorne machen kann, in die Top 20, Top 15, hat absolut die Qualität dafür, scored sehr stark, hat dann ja auch Martin Minia noch geschlagen. Und der Auftritt von Van der Voort war natürlich sehr überraschend, der Mensah Suljovic überhaupt keine Chance gelassen hat und dann im Viertelfinale auch nur knapp gescheitert ist. Also da wäre für ihn noch mehr drin gewesen. Das Spiel gegen Price war bis zum Schluss offen. Das wären jetzt auch die beiden gewesen, die ich als die Überraschungen des Turniers bezeichnet hätte. Michael Smith war zwar an Position 31 gesetzt, aber das ist ja eine Augenwischerei, weil er einfach auf der European Tour da dieses Jahr das Preisgeld nicht so eingespielt hat, dass er dann Ian White und Stephen Bunting schlägt, das war in meinen Augen schon zu erwarten. Also, dass Smith bis ins Halbfinale gekommen ist, davon konnte man schon ausgehen.
Ja, vor allen Dingen, nachdem er dann eben Wright da in seiner Section in dem Draw auch nicht mehr hatte, nach dessen Erstrunden aus. Mensah Suljovic, du hast den Namen gerade schon einmal fallen lassen, weil der ja mit 1-6 gegen Van der Voort rausgegangen ist, hat ja ganz schnell 5-0 hinten gelegen, am Ende nicht mal 90 vom Average spielen können. Für ihn muss man ja mittlerweile festhalten, ist das jetzt kein so erfolgreiches Jahr. Klar, er hat sein Heimturnier auf der European Tour gewonnen, großer persönlicher Erfolg, und hat auch relativ viel Geld dann, wenn er mitgespielt hat, auf den kleineren Pro-Tour-Events eingespielt, aber jetzt ist er bei den großen TV-Turnieren ja meistens sehr früh rausgegangen. Ist da so ein Trend zu erkennen?
Also für mich schon, er war im vergangenen Jahr ja schon mal recht nah dran an der absoluten Spitze, also richtig Top 4, Top 5 da anzuklopfen. Jetzt ist er in den hinteren Top 10 und ist da, finde ich, auch gut aufgehoben. Also er spielt kein besonders gutes Jahr. Wir hatten ja in Berlin die Chance, mit ihm zu reden vor einem halben Jahr, und da ist natürlich auch schon so ein bisschen so Einstellung bei ihm. Also er strebt gar nicht danach, ganz hoch zu kommen auf die 1. Für ihn ist das alles mehr, für ihn kam das eh überraschend, und jetzt muss er noch Premier League spielen jeden Donnerstag. Ist für ihn dann eher ein Stressfaktor als eine Ehre. Also er macht nicht den Eindruck, dass er vom Kopf her da wirklich ganz nach oben will, und da, wo er aktuell steht in der Rangliste, denke ich, ist er gut aufgehoben. Dass er gegen Van der Voort verloren hat, ist aus zwei Gründen für mich ärgerlich. Also, dass er früh ausscheidet bei einem so wichtigen Turnier. Andererseits auch, weil mir so die Gelegenheit entgangen ist, quasi mal mit ihm zu sprechen und ihn zu fragen, was los ist, da bei diesen Turnieren ja meistens dann nur der Sieger eines Matches zur Verfügung steht und der Verlierer meistens sich schnell geräuschlos abmacht und nicht mehr spricht.
Ist übrigens eh ein interessanter Aspekt, den ich auch hier noch nie so habe thematisieren können. Ist mir nämlich auch schon aufgefallen, weil grundsätzlich wird der Verlierer nur angehört, sozusagen, wenn er wirklich was sagen möchte, oder nach dem Finale eben, also als Runner-up dann. Wie hältst du es eigentlich grundsätzlich damit, dass das so strikt immer vonstatten geht? Also auch du aus deiner Berichterstatterposition dann bei solchen Turnieren. Ich finde das immer ein bisschen schräg, weil irgendwie wird einem dadurch ein bisschen vermittelt, dass man als Verlierer dann irgendwie das Recht hat, sich aus dem Staub zu machen. Weißt du, was ich meine?
Ja, weiß ich. Also ich finde es auch ein bisschen ärgerlich, weil ich es von anderen Sportarten anders kenne. Also zum Beispiel im Fußball oder im Radsport, im Basketball, da sprechen Gewinner und Verlierer. Und da wird beim Darts wird den Verlierern immer so ein bisschen so die Hintertür aufgemacht und so, ja, verloren, ihr müsst nichts mehr sagen. Klar, die ist die Enttäuschung groß. Aber in meinen Augen gehört es einfach dazu, sich dann trotzdem zu stellen und die Fragen zu beantworten. Und dass es da so einen Automatismus gibt, quasi der Sieger spricht und der Verlierer hat nichts zu sprechen oder darf sich einfach im Staub machen, finde ich eigentlich nicht in Ordnung, würde ich sagen.
Ja, wer sich auch hat aus dem Staub machen dürfen, war Michael van Gerven nach seinem 5:6 aus gegen Ross Smith in einem wirklich wahnsinnig und überraschend starken, ausgeglichenen Spiel am Donnerstagabend. Michael van Gerven und die Darts EM, das ist jetzt in den letzten Jahren keine Liebesbeziehung, ist jetzt letztes Jahr gegen Steve West, meine ich, war es 7:10 oder 6:10 im Achtelfinale schon raus, jetzt sogar in Runde 1. Obwohl er ein 105er Average spielt, hat ihn Ross Smith schlagen können. Was hat da für dich den Ausschlag gegeben am Ende, dass es Smith geschafft hat, so ein großes Ding für sich zu entscheiden?
Also es war natürlich eine riesige Sensation, du hast es selber gesagt, 105er Average von Gavin war eigentlich der deutlich bessere und hatte auf dem Doppel seine Probleme und Smith hat sich nicht abschütteln lassen. Es ging ja immer weiter, 3-3, 4-4 und Smith blieb dran, bis er es am Ende eben klar gemacht hat, dass es natürlich eine Portion Pech für Van Gerven auch, weil ich glaube, das ganze Turnier ist mit 105 sonst keiner ausgeschieden. Ich gucke gerade auch durch. Ich glaube, es hat sonst fast überhaupt keiner einen Schnitt von 105 im ganzen Turnier gespielt. Also das ist natürlich auch Pech. Van Gerven neigt natürlich schon dazu, in diesen Turnieren auch öfter mal in den Anfangsrunden zu straucheln. Also wie du gesagt hast, im Vorjahr gegen Steve West. Also das kommt häufiger mal vor, dass er in der ersten, zweiten Runde gegen niedriger platzierte Spieler patzt, als dass er dann die großen Matches gegen Peter Wright oder Gervin Price verliert, weil die, wie er die Woche zuvor bei der Champions League bewiesen hat, die kann er dann doch meistens noch rumdrehen, auch wenn es sehr eng wird. Also da scheint er weniger angreifbar von seinen direkten Rivalen als von vermeintlichen Außenseitern, die ihn in der ersten oder zweiten Runde häufiger Probleme machen.
Also ich betrachte das auch immer so, dass jetzt, gerade wenn wir jetzt so ein Event mit 32 Spielern nehmen, was jetzt meinetwegen über 3 oder in dem Fall 4 Tage geht, man sieht es nämlich auch auf der European Tour ja häufig. Also wenn er es in den letzten Tag schafft, dann ist er meistens der Einzige, der einen extrem hohen Average dann auch noch im Finale, also im dritten Spiel eines Sonntags spielen kann. Aber häufig schafft er es halt gar nicht so weit. Und wird dann eben in einer der frühen Runden geknackt, wo die Distanz dann auch in dem Fall hier Best of 11 in der ersten Runde auch noch sehr niedrig ist. Würdest du das auch so konstatieren, dass Van Gerven natürlich dann am Ende ja häufig den Unterschied ausmachen kann über seine Erfahrung an diesen langen Turniertagen, über seine Erfahrung in Finalspielen, dass eben genau dieser Faktor in der ersten Runde so ein bisschen konterkariert wird, weil eben sein Kontrahent wirklich ja nur gewinnen kann und Van Gerven ja dann nur diesen negativen Druck verspürt in einer ersten oder auch in einer zweiten Runde.
Sehe ich auf jeden Fall so, aber nicht nur die Erfahrung, sondern auch so eine gewisse Wettbewerbsseite. Also wie du sagst, wenn Van Gerven den Finaltag erreicht, dann setzt er sich häufig durch, auch mit hohen Averages und lässt den Gegnern kaum eine Chance, schlägt die 6-1, 6-2. Also da hat er am letzten Tag deutliche Vorteile. Und so ein erstes Spiel über eine kurze Distanz, das macht ihm dann doch häufiger Probleme, auch gegen Außenseiter, weil er, wie gesagt, er hat immer den Druck, du hast es gesagt, Ross Smith hat sich auf das Spiel gegen Van Gerven ja auch schon wochenlang vorbereitet und irgendwie selbst eingeredet, er spielt gar nicht gegen Van Gerven, sondern er spielt nur sein eigenes Spiel. So kann man sich natürlich selbst den Druck ein bisschen nehmen. Er hatte dann auch ein bisschen Glück, aber hat sich verdient durchgesetzt. Van Gerven ist in diesen Spielen anfälliger, wenn es über die kurze Distanz geht. Ja, darum glaube ich aber auch, dass bei anderen Turnieren, wo es von Anfang an länger geht oder auch die WM im Set-Modus, da ist er weniger anfällig. Also diese European Tour Events oder jetzt auch die EM, da ist er in der ersten, zweiten Runde schon gefährdet, wie man jetzt auch dieses und letztes Jahr gesehen hat.
Jetzt würde ich dann ganz gerne nochmal so ein Abschlussfazit ziehen von der European Tour mit dem Endturnier jetzt eben in Göttingen. Wie hast du dieses Jahr aus Sicht der PDC Europe gesehen? Es gab extrem viele verschiedene Turniersieger. Es gab eine lange Durchstrecke von Van Gerven ohne Turniersieg. Eine lange Durchstrecke, die es aus seiner Sicht so lang noch nie gegeben hat und jetzt ja auch dann finalisiert wurde mit dem Erstrundenausscheiden beim Endturnier. Grundsätzlich, was kann man noch besser machen in den nächsten Jahren, auch mit dem Wissen, dass ja weiterhin, der Kalender ist ja längst raus für 2020, sehr viele Turniere in Deutschland, der Großteil der Turniere in Deutschland stattfinden?
Also das Fazit ist, so wie du es gesagt hast, viele verschiedene Sieger. Von Garen war am Anfang sehr stark. Danach haben sich immer andere durchgesetzt. Ian White war sehr stark. Dann hatten wir den Juljovic, Gavin Price, Ratajski gegen Gibraltar. Also da gab es sehr viele unterschiedliche Sieger, was dem sportlichen Wettkampf natürlich gut tut. Besser machen ist das Thema, was du auch mit Lutz Böckener in der Vorwoche schon hattest in eurem Podcast, dass man guckt, was kann man da variieren? Muss man jeden Wettkampf das ganze Jahr 13 Turniere gleich aufziehen mit dem Freitag, dem Samstag, dem Sonntag mit immer dem gleichen Ablauf oder kann man da ein bisschen variieren und es spannender machen? Ich habe das Gefühl, dass die PDC gerade am Freitag sich auch ein bisschen dann schwer tut, die Hallen zu füllen. Und wenn man sich da gewisse Dinge, neue Modi vielleicht einfallen lässt, dann könnte ich mir vorstellen, dass das auch das Geschäft belebt. Die Wettkampforte, das hat sich alles eingespielt, da gibt's ja oft nur geringe Wechsel, die meisten Turniere finden in Deutschland statt und das hat sich auch etabliert. Da würde ich jetzt eigentlich gar keine großen Verbesserungsmöglichkeiten sehen, aber die Turniere selbst, da finde ich, kann man ran, dass nicht jedes Turnier gleich aussieht und dass man da vielleicht ein bisschen variieren kann.
Dann würde ich sagen, machen wir einen Haken hinter und sprechen nochmal kurz über das, was uns am Ende dieser Woche erwartet. Freitag bis Sonntag, 3 Tage, das World Series of Darts Finals Event in Amsterdam, diesmal erstmals. Letztes Jahr war es ja noch in Wien, in Österreich. Jetzt also geht's nach Holland und die World Series, die haben im Sommer stattgefunden, 3 Turniere in Australien und Neuseeland, dann 1 eben in Köln mit Gabriel Clemens im Finale gegen Peter Wright, 1 in den USA, in Las Vegas. Jetzt spielen die Top 8 dieser World Series Order of Merit zusammen mit den besten nicht qualifizierten Spielern, ein paar Wildcard-Besitzern und eben 4 Qualifikanten. Aus deutscher Sicht ist mit Gabriel Clemens auch einer am Start. Grundsätzlich World Series Finals für dich ein grundsätzlich interessantes Turnier, mehr aber auch nicht, oder wie ist da so deine Gemütslage? Ich finde, ich habe das ja auch letzte Woche nochmal erörtert, ich bin da relativ leidenschaftslos, was diese Events betrifft. Wie siehst du es?
Sehe ich im Prinzip ähnlich. Also der sportliche Wert ist für mich überschaubar, weil es wird natürlich aus der World Series werden die Turniere hergenommen und nochmal die eine gute Leistung gezeigt haben, mit einer Wildcard belohnt. Aber im Endeffekt ist die Zusammensetzung ja doch wieder ähnlich. Also die Auslosung, die jetzt gestern Abend noch in Göttingen stattfand, die bringt dann doch wieder hauptsächlich die Spieler zusammen, die eben das ganze Jahr gegeneinander spielen. Für Gabriel Clemens ist es sicher eine große Chance, ein tolles Event, aber ich glaube jetzt, also Max Hopp zum Beispiel, dem wird es mehr wehtun, die EM verpasst zu haben, als jetzt in Amsterdam nicht dabei zu sein.
Ja, definitiv. Also vor allen Dingen preisgeldtechnisch ist ja die World Series of Darts eh nicht relevant. Wir können ja mal kurz, du hast ja Auslosung angesprochen, kurz mal das Tableau durchgehen. Michael van Gerven ist an 1 gesetzt, wie bei fast allen Events im Jahr, und spielt in der 2. Runde, in der Runde der letzten 16 am Samstag gegen den Sieger der Partie, Michael Smith gegen Gervin Price. Das war ja ganz lustig. Gestern nach dem 2. Halbfinale Smith gegen Price wurde ja ausgelost und ja, die beiden treffen sich jetzt schon wieder. Das ist schon eine absolute Megahammer. Also das könnten ja auch schon Halbfinal- und Finalpartien sein da in dem Segment des Draws.
Das ist auf jeden Fall der schwierigste Ast des Turniers bei uns. Also das war ja gleich die erste Partie, die gelost wurde. Also Smith und Price haben gespielt, wurde gelost und sofort das erste Los war wieder Smith gegen Price. Und dass dann der Sieger noch gegen Van Gerven spielt, das ist mit Sicherheit der härteste Teil des Baums in Amsterdam. Smith gegen Price ist für mich völlig offen und der Sieger dann gegen Van Gerven, natürlich der Außenseiter Van Gerven, der wie immer als Favorit ins Turnier starten wird und in Amsterdam natürlich nochmal unter verstärktem Interesse und Beobachtung steht, weil auch die heimischen Medienvertreter natürlich auf ihn abfahren, kurz vor der WM. Das ist nochmal für ihn extrem wichtig, für die Fans, aber natürlich auch in der Außendarstellung.
Dann die Nummer 8 in der World Series Order of Merit, James Wade, bekommt es mit Johnny Clayton zu tun oder Wayne Jones. Johnny Clayton hat gegen Wade in Göttingen in der ersten Runde 6-0 gewonnen und ein Average von 111 gespielt. Ja, ist gegen Wayne Jones, der droht seine Tourcard zu verlieren und sich völlig überraschend diesen Qualifikantenplatz für Amsterdam gesichert hat. Natürlich ist Clayton der Favorit. Ja, und Wade wird sicherlich hoffen, dass er da Revanche nehmen kann, oder?
gehe ich fest davon aus. Also für Wade war das eine vernichtende Niederlage, nachdem er im letzten Jahr das Turnier gewonnen hat, dann 0-6 rauszugehen. Das war ihm sicher extrem unangenehm. Von daher gehe ich davon aus, dass er am Freitagabend schon gespannt am Fernseher sitzt und darauf hofft, gegen Johnny Clayton nochmal die Chance zu bekommen.
Dann haben wir an 5 gesetzt Damon Hatter. Ganz interessanter Mann, der sich erstmals für die WM hat qualifizieren können, der auch, so hört man, versuchen wird, eine Tourkarte sich zu sichern in der Q-School nächstes Jahr, Anfang nächsten Jahres, der also ein paar Monate auf jeden Fall mal in Europa verbringen will. Er hat sich qualifiziert quasi oder mehrheitlich durch seine 12 Punkte durch den Turniersieg beim Brisbane Darts Masters, als er ja alle großen Namen hinter sich gelassen hat. Jetzt spielt er in der zweiten Runde von Amsterdam gegen seinen Landsmann Kyle Anderson oder gegen Mensur Suljovic. Ich glaube, mit Kyle Anderson verbindet ihn auch eine lange Freundschaft. Mensur, haben wir eben schon drüber gesprochen, ist aktuell alles andere als in Topform. Wenn man sich jetzt diese Auslosung aber anschaut, könnte das ja eigentlich die Initialzündung sein für Suljovic. Also Kyle Anderson schlagen ist machbar, danach Damon Hatter schlagen ist auch machbar und dann hätte er zumindest mal wieder ein Viertelfinale schon mal erreicht.
Ja, Suljovic hat auf jeden Fall die bestmöglichen Gegner für die ersten beiden Runden gezogen. Also Anderson ist absolut schlagbar und von diesen 8 gesetzten Spielern ist Hatter natürlich derjenige, den er am ehesten packen kann. Es gibt auch noch Barney, aber ich würde Hatter doch noch darunter einordnen, der jetzt einfach dieses Brisbane-Turnier dieses Jahr gewonnen hat. Da hat er ja nacheinander 4 Top-Spieler auch besiegt. Aber das ist jetzt auch erstens schon lange her und zweitens war es eben nur ein Turnier. Von daher würde ich da auch die Chance auf Suljovic extrem gut sehen, auch bis zum Viertelfinale zu kommen, bis zum Duell mit, ich weiß gar nicht, wer es dann wäre. Es wäre, glaube ich, dann Daryl Gurney.
Genau.
Also das sollte für ihn machbar sein.
Genau, Gurney ist an 4 gesetzt und spielt gegen entweder Christoph Ratajski oder Nathan Aspinall. Da gehe ich persönlich schon auf Aspinall. Ich traue ihm auch zu, dann auch Gurney zu schlagen. Also Nathan Aspinall wäre für mich keine Überraschung, wenn man den in einem Halbfinale gegen zum Beispiel Michael van Gerven sieht. Ist für mich gegen Ratajski insofern Favorit, als dass ich Ratajski auf der Bühne immer noch aktuell eine Klasse schlechter leider sehe als auf dem Floor. Wie schätzt du den Polen ein?
Man merkt bei ihm noch den Unterschied. Ja. Also er hat bei der European Tour jetzt einige starke Turniere gespielt, aber auf dieser Bühne denke ich auch, dass er gegen Aspinall Außenseiter ist, wenn auch kein klarer. Also es würde mich nicht wundern, wenn Ratajski das Spiel gewinnt und dann auch gegen Gurney. Räume ich ihm nicht so schlechte Chancen an. Also diese 3 Spieler, da würde ich sagen, da ist alles möglich, wenn gleich Gurney natürlich der Favorit ist, ins Viertelfinale einzuziehen.
Ja, absolut. Zumal er wenig Aussetzer hat grundsätzlich. Und nur selten so richtig schwache Spiele wie beim Grand Prix gegen Noppert abliefert. Gehen wir in die untere Turnierhälfte. Peter Wright, der hofft ja nach seinem bitteren Finalaus oder seiner bitteren Finalniederlage bei der Champions League of Darts und dem Erstrundenausscheiden in Göttingen, hofft er jetzt auf ein besseres Turnierabschneiden, spielt entweder gegen Ian White oder gegen Ricky Evans. Ricky Evans, der sich auch über den Qualifier hat für Amsterdam qualifizieren können. Ja, völlig offen für meine Verhältnisse, also für meine Sicht der Dinge. Evans gegen White. White sehe ich auch aktuell nicht so stark. Hat auch, glaube ich, wieder daran zu knabbern, dass er mal wieder ein Halbfinale bei einem Major verpasst hat. In Klammern World Grand Prix aus gegen Doby.
Sehe ich ähnlich, ja. Aber Peter Wright ist auch ein Kandidat, dann dieses Spiel gegen Evans oder White zu verlieren. Also Wright war in den letzten Jahren dann doch immer wieder anfällig für solche Niederlagen und dieses Champions League Finale hat ihm, glaube ich, wirklich zugesetzt. Also da sah er ja sowas von wie der sichere Sieger aus, war 10-7 vorne. Man dachte, er gewinnt das auf jeden Fall, vergibt Matchstarts. Das hat jetzt richtig in ihm gearbeitet. Also auch hat man auch bei der EM gemerkt, er war nicht frei im Kopf, war in der ersten Runde gleich wieder draußen. Also ich denke, Wright muss aufpassen, dass er da jetzt nicht so eine negative Dynamik bekommt, bevor die WM dann, wie heißt es, oder bevor es dann Richtung WM auch geht.
Ja, ich hatte es ja auch schon in der Woche vor dem Turnier in Göttingen gesagt, dass ich bei Wright schon, ja, oder was heißt damit rechnen, aber dass es mich nicht wundern würde, wenn er gegen Deswaan ausscheidet. Das ist dann so gekommen. Er hat nämlich im Unterschied zu einem zum Beispiel Gervin Price, glaube ich, nicht so den allerstärksten Kopf, nicht so das allerstärkste Mindset. Mal sehen, wie es in Amsterdam läuft. Er würde eventuell in einem rein schottischen Viertelfinale auf Gary Anderson, die Nummer 7, von Amsterdam treffen. Anderson muss aber vorher einen Holländer schlagen, und zwar entweder Danny Noppert oder Geoffrey de Swaan, die beide eine Wildcard bekommen haben für ihr Heimevent. Ja, wen siehst du da vorne? Ich nehme an, nach deinen Ausführungen eben Geoffrey de Swaan, dem traust du ja grundsätzlich viel zu in den nächsten Jahren.
Ja, de Swaan, der hat mich jetzt in den vergangenen Monaten auf jeden Fall überzeugt. Hat, fand ich auch bei der EM jetzt stark, ist dann unglücklich ausgeschieden, da war mehr drin gegen Michael Smith. Also ich sehe ihn auf jeden Fall eine Runde weiter, und gegen Anderson hat er durchaus die Chance, eben beizukommen. Also Anderson war zuletzt wieder ein Stück weit verbessert, auch wenn er bei der Champions League, wenn es da nicht für Siege gereicht hat. Aber Anderson ist einer von den Gesetzen, die für de Swaan auf jeden Fall schlagbar sind. Also da würde ich dem jungen Holländer auf jeden Fall die Chance geben.
Und dann haben wir auch nochmal ein interessantes Segment, die Nummer 6 der Setzliste in Amsterdam. Raymond van Barneveld hat sich für dieses Event qualifizieren können, vor allen Dingen, weil er in Neuseeland auf der World Series ein Finale erreichen konnte. Raymond van Barneveld bekommt es am Samstagabend entweder mit seinem Landsmann Germain Wattimena zu tun, der aktuellen holländischen Nummer 2, genau, oder eben Gabriel Clemens, da hätten wir den deutschen Teilnehmer. Für Gabriel Clemens jetzt, wenn man bedenkt, wer da alles hätte warten können in der ersten Runde, also zum Beispiel Michael Smith, Gervin Price oder auch Nathan Aspinall, ist das gar nicht mal so ein schlechtes Los. Vor allen Dingen in dem Wissen, dass man danach gegen Barney auch durchaus Chancen hätte, wenn man die erste Runde übersteht.
Das sehe ich ähnlich, ja. Also Gabriel Clemens wird mit der Auslosung sicher zufrieden sein. Ich hatte letzte Woche die Chance, mit ihm nochmal zu sprechen. Er wirkt absolut fit und in Form, also seinen Entschluss, den Beruf aufzugeben und alles auf die Karte darzusetzen, hat er nicht bereut, und er hat auch ein gutes Jahr gespielt. Und in diesem Baum geht auch was. Also Wattimena ist machbar, und van Barneveld ist neben Damon Hatter für mich der gesetzte Spieler, den man am ehesten schlagen kann. Beim Turnier in Köln, beim German Darts Masters, was ja auch zur World Series gehört, hat Clemens auch schon in der ersten Runde gegen Barney gewonnen. Also Barney ist mittlerweile ein Spieler, da sehe ich Clemens mindestens auf Augenhöhe, so viel wie Barney in den vergangenen Jahren eingebüßt hat. Also da gibt es überhaupt keinen Grund, skeptisch zu sein. Barney gegen Wattimena hätte natürlich auch ein bisschen Brisanz, weil Wattimena ja derjenige ist, der Barney aus dem World Cup Team verdrängt hat, an der Seite von Van Gerwen gespielt hat, wo ja jahrelang Barney der Partner war. Von daher sehe ich das offen, aber Clemens hat da, also ich würde ihn in beiden Spielen zumindest nicht stark als Außenseiter sehen. Also ich würde sagen, da ist zweimal ein 50-50 Match für ihn drin, und das hätte deutlich schlimmer kommen können.
Was würdest du den zahlreichen Barney-Fans mit auf den Weg geben jetzt für die letzten 2 Monate seiner Karriere? Es steht ja die WM noch an. Er ist auch für die Players Championship Finals qualifiziert, spielt jetzt eben nochmal in Amsterdam. Was ist von Raymond van Barneveld noch zu erwarten? Hast du den Eindruck, dass er vielleicht nochmal seine letzten Kräfte bündeln kann und vielleicht sogar nochmal ein gutes Turnier, wann auch immer, ob es vielleicht sogar bei der WM ist oder jetzt in Amsterdam, ja, ob er so ein Turnier nochmal in petto hat?
Traue ich ihm eigentlich nicht mehr zu. Also er macht für mich schon zu sehr den Eindruck, so abgeschlossen zu haben. Er war ja im Sommer beim German Darts Masters dabei und hat auch mal ein bisschen ausführlicher berichtet, wie er im Sommer die Zeit in den USA schon genossen hat. Also er macht manchmal den Eindruck, als ob er eigentlich schon mit der ganzen Nummer fertig ist, aber jetzt eben noch das Jahr zu Ende spielt. Den Fans rate ich natürlich, jeden Auftritt zu genießen. Aber dass er jetzt nochmal ein großes Turnier drin hat, wie es Taylor zum Abschluss hatte, als er nochmal ins Finale bei der WM gekommen ist, das traue ich von Barneveld also absolut nicht mehr zu. Ich kann mir dann eher vorstellen, dass es in die andere Richtung geht und ähnlich läuft wie letztes Jahr, als er ja in seinem ersten Spiel gleich gegen Labanauskas verloren hat. Dieses Jahr wird er bei der WM auch nicht gesetzt sein. Von daher droht für mich da schon ein Szenario, wo man nicht mehr allzu viele Spiele von Barney sehen wird.
Ja, ich hoffe, er straft uns nochmal Lügen auch mal aus, ja, aus Barney-Fansicht betrachtet, kann man ja ihm dann nur das Beste wünschen. Jetzt haben wir noch eine Partie ausstehend, beziehungsweise ein Segment in dem Draw, die Nummer 3 in Amsterdam bei den World Series Finals ist Rob Cross als frisch gebackener EM-Sieger, spielt entweder gegen Dave Chisnell, sehr stark in Form, auch wieder sehr gute Averages gespielt in Göttingen, zuvor ja das Finale beim World Grand Prix in Dublin erreicht. Dave Chisnell spielt gegen Simon Whitlock, Sieger gegen Rob Cross, ist auch durchaus interessant. Oder gerade wenn es Chisnell wird, der dann einen Rob Cross auch richtig fordern wird.
Sehe ich auch so. Also ich würde Chisnell gegen Whitlock in seiner derzeitigen Form vorne sehen, also Chizzy. Und für Cross auf jeden Fall ein gefährlicher Herausforderer. Ein undankbares erstes Spiel für Cross, der dann ja frisch ins Turnier kommt und gleich gegen Chizzy antreten muss. Da besteht also schon Gefahr, dass Cross dann in der zweiten Runde schon rausgeht. Aber wenn er das macht, sehe ich seine Chancen, exzellent ins Finale zu gehen, weil in der nächsten Runde dann Barney, Vatimini oder Clemens, das sind alles Spiele, die er normal schlagen müsste. Und drüber haben wir in seiner Hälfte auch noch Peter Wright und Gary Anderson. Also da habe ich den Eindruck, dass diesmal die absolute Elite oder die formstarken Spieler sich eher in der anderen Hälfte geballt haben. Also wenn Cross diesen ersten Abend durchkommt, gebe ich ihm sehr gute Chancen, in Amsterdam auch ins Finale zu kommen.
Das würde ich auch so einschätzen. Ich bin halt sehr gespannt, was zum Beispiel auch ein Gary Anderson zeigt, nachdem es ja bei ihm zuletzt auch nicht lief und er ja generell auch gewohnt wenig gespielt hat in diesem Jahr. Mal schauen, wie er sich in Richtung WM in Form bringen kann. Wir werden es hier natürlich auch weiter besprechen bei Checkout. Das war die Folge Nummer 37, in diesem Fall mit Patrick Reichert von der Deutschen Presseagentur. Vielen Dank dir.
Gerne, hat Spaß gemacht.
Sehr gerne, immer wieder. Und ja, jetzt mit der WM im Hinterkopf quasi, können wir ja gerne nochmal quatschen, dann auch während die WM läuft, mal kurz ein Update geben. Und ja, in diesem Sinne freue ich mich auf die nächsten Turniere. Es geht dann eben jetzt weiter mit den World Series of Darts Finals, Freitag bis Sonntag, 1. bis 3. November in Amsterdam. Und danach kommt auch schon der Grand Slam, das geht ja noch wieder eine ganze Woche. Dann gibt es noch die Players Championship Finals und dann am Horizont Mitte Dezember geht's los mit der WM. In diesem Sinne bleibt Checkout gewogen. Ich bin Kevin Schulte, verabschiede mich. Bis dahin, ciao.